Deutschlandfunk zur Diskussion.
Wie steht es um die Gasversorgung in Deutschland? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das ist die erste Stufe. Und das heißt, täglich kommt ein Krisenstab zusammen und überwacht unter anderem, wie es um die Gasvorräte steht. Und es wird erarbeitet, wer weiterhin Gas bekommt, sollte ein Engpass drohen, sollte keine Energie mehr aus Russland nach Deutschland geliefert werden. Haushalte und Krankenhäuser werden prioritär betrachtet. Unternehmen dagegen werden als erstes abgeschaltet. Im Moment ist noch ausreichend Gas vorhanden. Die Speicher sind zu 25% gefüllt, sagt Robert Habeck. Aber er appelliert dennoch, Energiesparen kann helfen.
Jede Kilowattstunde ist ein Beitrag. Und die privaten Verbräuche zu reduzieren, aber auch die Verbräuche in den Unternehmen zu reduzieren, hilft in dieser Situation sehr gut über diese Zeit zu kommen.
Ja, diese Zeit, das ist die Androhung Russlands angesichts des Ukraine-Kriegs, dass Gaslieferungen nur noch mit Rubel bezahlt werden sollen. Wobei es heute aus dem Kreml heißt, dass das noch nicht, wie erwartet, ab Donnerstag umgesetzt wird. Und es ist auch diese Zeit, in der ein Energieboykott gefordert wird. Doch welche Folgen hätte all das? Kann die deutsche Wirtschaft ohne russische Energie auskommen, kurzfristig? Und wie gelangt das mittel- und langfristig? Und wer bezahlt dafür? Das diskutieren wir heute Abend. Mein Name ist Sina Fröndrich und meine Gäste sind aus Termingründen am Nachmittag zusammen. Bei uns ist die Ökonomin und auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, zugeschaltet aus Berlin, wo sie am Vormittag die neuen und sehr gedämpften Wirtschaftserwartungen vorgestellt hat. Herzlich willkommen, Frau Schnitzer.
Guten Abend.
Auch in Berlin sitzt Hans-Josef Fell, einst grüner Bundestagsabgeordneter, jetzt Präsident der Energy Watch Group, einem Think Tank. Und er setzt sich für einen Energieboykott ein und für einen Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch Ihnen hallo.
Hallo, guten Abend.
Jörg Rothermehl arbeitet für den Verband der chemischen Industrie, den VCI, verfolgt dort sehr genau, wie sich Lieferengpässe auf seine Branche auswirken könnten. Zuständig für Klima, Energie und Rohstoffe beim VCI. Auch Ihnen willkommen.
Ja, guten Abend. Hallo.
Und der Ökonom Rüdiger Bachmann ist uns zugeschaltet, auch ein Befürworter eines Energieboykotts gegen Russland. Hallo in die USA, wo Sie an der Universität Notre Dame in Indiana lernen.
Hallo, guten Abend.
Herr Rothermehl, Sie sprechen ja für die chemische Industrie. Im Falle eines Gasmangels sind es eben zuerst Unternehmen, die abgeschaltet werden. Darüber gibt es einen Austausch, es wird ein Plan erarbeitet. Wenn wir das gleich konkret machen, welches Unternehmen könnte denn noch am ehesten oder welche am ehesten abgeschaltet werden? Wo tut es denn am wenigsten weh?
Nun, es wird sicherlich überall zunächst mal wehtun. Als chemische Industrie sind wir der größte Gasverbraucher in Deutschland. Wir verbrauchen alleine 15% des gesamten Gases, was in Deutschland eingesetzt wird. Und das auch noch nicht nur durch Verbrennung, also indem wir es durch den Ofen jagen und damit unsere Prozesswärme machen, sondern wir haben auch einen nicht unerheblichen Teil, also ein Viertel des Gases, stofflich eingesetzt. Also wo wir dann tatsächlich Produkte aus dem Erdgas herstellen, wie Ammoniak, wie Acetylen, wie andere Basischemikalien, die wir für weitere Chemieprodukte benötigen. Dort ist ein Gasmangel natürlich sofort in der Produktion sichtbar. Also wenn in dem stofflichen Einsatz Gas fehlt, muss sofort dort die Produktion zurückgefahren werden, weil die unmittelbar vom Gas abhängig ist. Dort, wo wir Gas energetisch einsetzen, also im Prinzip unsere Kraftwerke betreiben oder unsere Heizöfen betreiben, um die Prozesswärme zu produzieren, dort ist es natürlich davon abhängig, was die Unternehmen an Substitutionsmöglichkeiten haben. Gibt es eventuell noch einen Ölofen, den man anwerfen kann? Kann man eventuell durch Strom heizen oder ähnliche Dinge? Aber das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, was da bei den Unternehmen möglich ist. Also insgesamt kann ich gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wo ist es am ehesten möglich abzuschalten und wo nicht.
Mhm. Wenn wir noch mal genauer drauf schauen im Lauf der Sendung. Frau Schnitzer, Sie haben gerade die neuen wirtschaftlichen Erwartungen vorgestellt. Es gibt im Moment noch keinen Engpass bei der Energie, aber Energie ist teurer geworden, vor allem Gas. Wir haben eine steigende Inflationsrate, 7,3% im März. Wen belastet all das gerade besonders? Private Haushalte, die Unternehmen, die Industrie?
Es sind wirklich alle belastet. Und vielleicht kann ich an der Stelle das gleich noch ein bisschen ausführen. Wir haben eben tatsächlich unsere Prognose für dieses Jahr drastisch nach unten korrigieren müssen. Wir waren im letzten November noch davon ausgegangen, dass wir in diesem Jahr um 4,6% wachsen. Wir haben das reduziert auf 1,8% Wachstum. Und das in einer Situation, wo wir noch gar nicht das vor Krisenniveau, also ich denke jetzt vor Pandemieniveau, wieder erreicht haben, sodass wir eigentlich erst zum Ende des Jahres wieder beim Vor-Pandemieniveau ankommen würden. Dazu jetzt die Belastung durch die hohen Energiepreise. Das wird uns also sehr viel Wirtschaftskraft kosten und das werden auch alle Haushalte in ihrem Haushalt, in ihrem Einkommen spüren, weil einfach die Inflation so stark angestiegen ist. Das heißt, am Ende wird jeder weniger Kaufkraft haben.
Herr Bachmann, wenn wir das jetzt hören und auch die wirtschaftlichen Folgen des Krieges sehen, warum meinen Sie, könnte Deutschland einen Energieboykott trotzdem aushalten, auch ein Schrumpfen aushalten? Sie haben das ja in einem Modell durchgerechnet.
Ja, also das hängt von vielen wirtschaftspolitischen Maßnahmen ab. Also wir glauben und vor allen Dingen hängt es davon ab, dass genug Vorlaufzeit besteht. Unser Szenario gilt nicht, wenn sozusagen von heute auf morgen wirklich kein Gas mehr da wäre. Aber wir wissen ja, dass Robert Habeck hat es ja auch gesagt und ich vermute, dass inzwischen sogar etwas mehr Gas da ist, als Robert Habeck zugibt. Das hört man so zwischen den Zeilen, wenn man mit den entsprechenden Politikern spricht. Da passiert einiges. Also wir haben also weiterhin Gas noch für eine ganz geraume Zeit und das wird besser, weil wir im Sommer das Wärmegas nicht so brauchen. Das heißt, wir haben etwa noch 6 Monate bis zum Herbst mit einer gewissen Vorbereitungszeit. Das heißt, wenn man entsprechende Vorbereitungszeit macht, wenn man, und da möchte ich Herrn Habeck auch schon ein bisschen kritisieren, es reicht eben nicht aus. Es ist schön, wenn er die Bevölkerung zum Gassparen auffordert, aber es sind auch entsprechende Politikmaßnahmen, da können wir vielleicht noch drüber reden, notwendig, um den privaten Sektor, den Haushaltssektor Anreize zu geben, noch viel mehr einzusparen. Also einfach nur appellieren ist zwar schön, ist auch richtig, sollte er machen, aber da braucht es eben auch tatsächlich marktliche Anreize. Und wenn man das macht oder wenn Putin das machen würde, wenn ich ehrlich bin, ist die politische Diskussion in Deutschland erledigt für ein Embargo, dass ein Embargo von unserer Seite aus kommt. Mal abgesehen, wer weiß, was noch auf dem Schlachtfeld passiert, aber ich denke, der Kanzler hat das sozusagen als Aktion von uns, von der westlichen Seite, abgeräumt politisch. Das heißt, man muss trotzdem vorbereitet sein, dass Putin das irgendwann zieht. Jetzt hat das etwas herausgezögert noch, aber wir müssen trotzdem vorbereitet sein. Und das heißt, wir müssen vorbereitet sein, auch dann wieder einen richtigen Corona-artigen Schutzschirm, um betroffene Industrien zu ziehen, sollte das soweit kommen. Und dann kann man, auch in der Corona-Krise hatten wir eine massive Rezession, über negativ 5%. Das war schlimm, aber die Welt ist nicht untergegangen. Mit den entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen kann man auch schwere Rezessionen abfedern.
Und solche Maßnahmen kosten natürlich. Herr Fell, Sie sind trotzdem auch dafür, ein Embargo zu verhängen und sagen, wir könnten das schaffen. Vom Evonik-Konzern heißt es, das würde die deutsche Volkswirtschaft nicht überleben.
Nun, die deutsche Volkswirtschaft überlebt vielleicht die Nichthandlungen der letzten Jahre nicht. Das ist ja keine neue Forderung, russisches Erdgas, Erdöl, Kohle, Uran und auch aus anderen Ländern massiv zurückzudrängen. Der Klimaschutz wurde in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich verwirklicht, weil es immer heißt, wir brauchen billige fossile Energien. Dieses Missachten des Klimaschutzes hat uns in die Abhängigkeit gebracht von unsicheren Lieferländern. Das ist nicht nur Russland, auch Katar wird unsicher sein, auch die USA. Sie werden gar nicht das Gas haben als LNG, das wir von dort haben wollen. Und so sitzen wir in der Falle. Hätten wir in den letzten Jahrzehnten den Ausbau der erneuerbaren Energien, so wie bis etwa 2012 in exponentiellen Wachstumskurven weiterlaufen lassen, dann wären wir heute wahrscheinlich schon bei 100% erneuerbarer Energienversorgung. Genau das ist aber nicht geschehen mit dem falschen Ausdruck, das wäre eigentlich viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Jetzt sehen wir, was teuer ist, nämlich die fossilen Energien, die geopolitischen Spannungen. Wir haben die Notwendigkeit, den Krieg zu beenden. Das Einzige, was Präsident Putin wohl irritieren wird, ist, wenn wir selbst im Westen sagen, wir wollen die Energie nicht mehr haben. Er verlässt sich darauf, dass wir abhängig sind von diesen Energien und wir selbst geben ihm auch die Signale noch. Das setzt ihn ja in die gute Position, dass er weiter die Staatseinnahmen aus den fossilen Rohstofflieferungen und übrigens auch aus den atomaren, denn 50% der Brennelemente Europas kommen aus Russland. Also es setzt ihn in die Lage, dass er weiterhin damit rechnen kann, dass wir die Energien von ihm kaufen wollen und damit seinen Kriegsapparat, seine militärische Macht auch weiter finanzieren. 70% der russischen Staatseinnahmen sind Energieeinnahmen. Und das muss ein schnelles Ende haben, denn die Toten mahnen uns in diesem Krieg, nicht mehr diesen Kriegsapparat zu unterstützen.
Frau Schnitzer.
Darf ich da nochmal gleich rein? Darf ich da gleich? Und zwar, ich möchte das nochmal ein bisschen in Perspektive setzen. Wir sollten wirklich keine Panikszenarien. Untergang der deutschen Volkswirtschaft, was heißt das? Ja? Also selbst wenn man mal, und Frau Schnitzer hat es ja gerade angedeutet, Sie haben gerade die Wachstumsprognose nach unten korrigiert. Das ist jetzt noch, glaube ich, ohne Embargo, aber sondern einfach wegen des Krieges und den gestiegenen Energiepreisen, der Inflation, vermutlich auch wegen des China-Problems, denn China wird gerade von einer Pandemie überrannt. Aber selbst dann hatten wir noch 1,8% Wachstum. Das ist kein schlechtes Wachstum. Ja? Das ist per se keine Rezession. Das ist immerhin noch Wachstum. Und wenn Frau Schnitzer sagt, dass wir am Ende des Jahres dann das Reichtum des Vorkrisenniveaus hätten. Also bitte, versetzen wir uns doch gedanklich mal zurück in 2019. Wie schlecht ging es uns da alle? Das heißt nicht, dass es soziale Härten in 2019 gab und auch in 2022 soziale Härten geben wird. Aber wir sollten uns bitte ein bisschen in Perspektive versetzen. Der zweite Punkt, den ich noch machen will, ist, man muss sich einfach mal, und da berücksichtige ich jetzt noch nicht die Wertschöpfungsketten, das ist ein Problem, aber man sollte sich trotzdem mal angucken, welche wirtschaftliche Bedeutung am Arbeitsmarkt zum Beispiel, aber auch in der Wertschöpfung, am Wert des Kapitals, die derjenigen drei größten, vom gasintensivsten Sektoren in Deutschland haben. Das ist einmal die chemische Industrie, die Nahrungsmittelindustrie und die metallverarbeitende Industrie. Wenn man sich das anguckt, zum Beispiel die Beschäftigungszahlen sind 1,5 Millionen, davon 350.000 in der chemischen Industrie. Das ist immer noch weniger als nur die Gastronomie mit 1,9 Millionen Beschäftigten, die in der Corona-Krise betroffen waren, zum Beispiel, nur mal als Kennzahl. Die Kapitalbindung ist in diesen Industrien deutlich geringer als in den drei am meisten vom Corona Betroffenen. Die Wertschöpfung ist in etwa gleich, ist ein bisschen höher in diesen Industrien. Also man sollte jetzt nicht so tun, die chemische Industrie ist wichtig, aber es ist nicht so, dass die deutsche Volkswirtschaft kurz vor der Vernichtung stünde. Das macht schon deshalb keinen Sinn, weil sie dann am Ende doch einen relativ kleinen Anteil an der wirtschaftlichen Aktivität haben.
Herr Rothermehl vom Verband der chemischen Industrie, da wollen Sie bestimmt darauf reagieren. Da sind jetzt einige Zahlen genannt worden. Übertreiben die Unternehmen da ein bisschen zu sehr oder wie sehen Sie das?
Nein, also man muss ja Folgendes betrachten. Wir stehen ja als chemische Industrie am Anfang der allermeisten, also ich würde fast sagen, der gesamten industriellen Wertschöpfungsketten. Also es gibt kaum ein Industrieprodukt, das nicht in irgendeiner Art und Weise auf irgendeine Chemikalie, auf irgendein Chemieprodukt angewiesen ist. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Anteil der Chemie selbst ist vielleicht gar nicht so furchtbar groß. Und wenn es da die Chemieindustrie platt macht, dann so what, dann haben wir ein paar Prozent verloren. Aber das Problem ist doch, dass wir mit unseren Produkten in den allermeisten Wertschöpfungsketten drinstehen, die wir dann sofort damit auch lahmlegen. Ja? Und das sind die Auswirkungen, die sich dann in der Gesamt...
Herr Bachmann, ja, ganz kurz. Herr Bachmann, warum widersprechen Sie da?
Ja, weil nur weil die Wertschöpfung, das ist richtig, was Herr Rothermehl sagt, die Chemie steht am Anfang vieler Wertschöpfungsketten, aber nur weil das der Fall ist, heißt ja nicht, dass die Wertschöpfungsketten alle sozusagen da unterbrochen werden. Es gibt nämlich sowas wie Importsubstitution. Das geht nicht von heute auf morgen, das kann man nicht nächste Woche machen. Aber man kann innerhalb von sechs Monaten, darum reden wir über die Vorbereitungszeit, kann man Düngemittel von außen kaufen. Man kann auch Stahl zukaufen. Man sieht es sehr schön, dass das im Prinzip übrigens schon stattfindet. Die Unternehmen, die zum Beispiel Spezialstähle brauchen oder Stähle brauchen auf dem Weltmarkt, das in Deutschland dann teurer werden würde, die sichern sich jetzt schon, das sieht man an den Futures, an den Stahl-Futures-Kontrakten, die schon seit einiger Zeit nach oben sind. Das heißt, diese Import-Substitutionsaktivität. Und je länger die Wertschöpfungskette ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeinem Teil, irgendein Vorprodukt in dieser Wertschöpfungskette ein Produkt ist, das man auch über den Weltmarkt beziehen kann. Dass das für die chemische Industrie in Deutschland hart wird, das bestreitet niemand. Das heißt aber nicht, dass alle Produkte, die mit diesen chemischen Grundstoffen dann produziert werden, auch ausfallen würden. Und das ist genau, wo man die Leute einfach nicht verrückt machen darf, dass hier alles zusammenbrechen würde. Dafür gibt es keine Evidenz.
Frau Schnitzer, Frau Schnitzer, gehen wir mal den Ball erstmal zu Ihnen. Genau, wie bewerten Sie denn diese unterschiedlichen Szenarien, die wir da jetzt gerade diskutieren?
Also ich glaube, da muss man doch noch mal einiges zurechtrücken. Also ich will erstmal Herrn Fell recht geben. Wir haben diese Abhängigkeit und es wäre besser, wir wären jetzt nicht in der Abhängigkeit, aber jetzt müssen wir in einer Situation agieren, in der wir diese Abhängigkeit haben. Das ist einfach mal die Tatsache. Die zweite Sache, die Sie angedeutet hatten, war, ist es jetzt sinnvoll, dass wir die ganze Sache schlecht reden? Gibt es Putin nicht das Signal, dass er uns in der Hand hat? Ich glaube, das weiß Putin auch so. Und das ist nun mal in einer Demokratie der Fall, dass man über solche Sachen diskutiert. Daran kann ich grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes finden. Ich hoffe auch, dass die Studien, die da bisher vorgelegt worden sind, nicht die Intention hatten, jetzt Putin Sand ins Auge zu streuen und deswegen die Sachen besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Ich würde an der Stelle tatsächlich noch mal darauf eingehen wollen, wie vergleicht sich das mit Corona und wäre das sozusagen zwar ähnlich schlimm, da geht viel runter am Bruttoinlandsprodukt, aber dann geht es auch schnell wieder hoch. Und da muss man einfach sagen, die Situation ist eine ganz andere. Denn damals war Gastronomie geschlossen, da war Kunst und Kultur geschlossen, das war alles extrem unschön für die Bereiche, die betroffen waren. Das war für uns Menschen nicht schön, weil wir eben nicht ins Restaurant gehen konnten, keine Geselligkeit haben konnten. Aber es gab eben nicht diese Lieferkettenprobleme, von denen Herr Rothärmel ja eben gerade schon sehr eindrücklich gesprochen hat. Und sich darüber jetzt auszulassen, dass wir das alles ersetzen können, ist eine Sache. Aber an der Stelle muss man einfach sagen, auch da zeigt uns die Erfahrung aus Corona, so einfach ist das nicht, die Sachen zu ersetzen. Wir haben bis heute nicht wirklich die Lieferengpässe mit Chips überwunden. Das hat uns tatsächlich Bruttoinlandsprodukt Prozentpunkte gekostet, dass wir viele Zeit lang nicht haben produzieren können. Und selbst bei so einfachen Sachen wie jetzt Kabelbäume aus der Ukraine, die momentan nicht da sind, deswegen können wir in Wolfsburg zurzeit keine Autos produzieren, auch das dauert Wochen, um das jetzt vielleicht dann in Marokko zu produzieren und dann auch zu uns zu beschaffen. Grundsätzlich, und da gebe ich jetzt Herrn Bachmann recht, grundsätzlich kann man auf Dauer alles Mögliche substituieren. Aber hier muss man sich ganz klar über die Fristigkeit verständigen. Und die Fristigkeit ist nicht, dass wir das alles in einem halben Jahr schaffen. Und erst recht nicht schaffen wir es, wenn wir heute den Gashahn von uns aus zudrehen. Also hier muss man einfach ganz klar sagen, diese Modelle, so wie sie gerechnet sind, sind Langfristmodelle im Sinne von, was, wenn wir wirklich ohne russisches Gas auskommen müssten, was wäre dann alles anders in einer Langfristbetrachtung, wenn alles optimal substituiert und angepasst würde. Aber der Weg dahin ist ein sehr langwieriger und auch ein sehr schmerzhafter. Denn das heißt wirklich, einige Branchen werden sich massiv umstrukturieren müssen. Und dieser Anpassungsprozess geht einfach nicht von heute auf morgen. Der wird mit massiven Verwerfungen verbunden sein. Und vielleicht der letzte Gedanke jetzt, ich weiß, Herr Bachmann, warte schon darauf zu antworten, aber der letzte Gedanke an der Stelle ist, das muss ja auch von der Bevölkerung getragen werden. Wenn wir da sehenden Auges reingehen, von uns aus sagen, darauf verzichten wir jetzt, und zwar lieber heute als morgen, das wird ja von manchen gesagt, dann muss man sich fragen, kann man die Bevölkerung da wirklich mitnehmen? Wenn ich mir anschaue, wie viel Unmut es schon allein über steigende Benzinpreise gegeben hat, dann habe ich so meine gewisse Bedenken. Und an der Stelle muss man einfach die Ehrlichkeit haben zu sagen, das hat massive Verwerfungen, wenn wir so agieren, wenn wir freiwillig so agieren. Wenn wir dazu gezwungen werden, dann gut, dann sind wir einfach in einer Krisensituation und dann ist auch allen klar, wir werden jetzt sehr viel ärmer werden. Aber die Vorstellung, dass uns das so ganz leicht fallen wird, das, glaube ich, ist entspricht nicht den Tatsachen.
Das ist ja auch was, Herr Bachmann und Herr Fell, wovon Sie auch nicht ausgehen. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Impuls reingeben. Wir reden jetzt darüber, Embargo von europäischer oder deutscher.
Darf ich aber da noch was zu sagen?
Ganz kurz, Herr Bachmann, sehr gerne, ja.
Okay, also genau. Zunächst mal die Fristigkeit in unserem Modell, die kann man sehr wohl einbauen. Und das ist in etwa von, da reden wir von einem Jahr. Das heißt, in einem Jahr.
Das ist ja, aber
das sind die Schätzungen. Das sind aber Frau Schnitzer, das sind die besten empirischen. Wir haben die besten empirischen Handelssubstitutionselastizitäten genommen und diese nochmal halbiert. Also das sind einfach die Zahlen. Das heißt nicht, wir haben nie behauptet, dass alles dann in einem rosa Wolkenguckungsheim ist. Überhaupt nicht. Wir gehen davon aus, dass es trotzdem zu einer schweren Rezession kommen würde. Das ist klar. Aber hier so zu tun, als ob die gesamte deutsche Volkswirtschaft zusammenbrechen würde, ja, ist einfach unverantwortlich und durch keine wissenschaftliche Evidenz gedeckt.
Genau.
Und dann ist es am Ende in der Tat eine politische. Das war ja das Zitat von Evonik.
Ja. Herr Bachmann, den Punkt haben Sie, glaube ich, gemacht. Herr Fell, Sie wollen darauf reagieren und dann würde ich gerne meine zwei Punkte auch mal einbringen.
Ich würde gerne mal richtig betonen. Erstmal, Herr Bachmann hat recht, es ist nicht der Untergang der deutschen Wirtschaft. Denn wenn wir es schaffen würden, sehr, sehr schnell erneuerbare Energien und auch Energiesparmaßnahmen auszubauen, dann ist das ja auch ein Boost für die Wirtschaft. Denn es gibt nicht nur die fossile Wirtschaft, sondern auch eine andere. Sehr wohl, da gebe ich Herrn Rothermel recht, ist das natürlich abhängig von den Stoffen, die an den Anfangsstufen der verschiedenen Materialien und Technologien stehen. Aber dennoch ist es auch etwas anderes. Wir können die Energien anders bereitstellen. Die Frage ist nur, mit welcher Geschwindigkeit. Und ob in dieser Geschwindigkeit, wenn wir einen Sofortboykott machen, dann Brüche in der Gesellschaft da sind, die nicht auszuhalten sind. Wir glauben, dass das machbar ist. Die Brüche sind ja nicht nur die Frage, ob das wirtschaftlich und ökonomisch überwunden werden kann, sondern auch, ob das geopolitisch und friedenspolitisch überwunden werden kann. Das müssen wir immer mitbedenken. Und es kann einfach nicht sein, dass wir weiter in der Denkweise und in der Aktivität uns aufhalten, die uns in diese Situation gebracht hat. Also eine starke Maßnahme für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist unverzichtbar. Man könnte in diesem Sommer schon sehr, sehr viel machen. Da müsste aber auch dann die Gesetzgebung, so wie sie jetzt vorgelegt wurde, mit dem Osterpaket für erneuerbare Energien, noch massiv beschleunigt werden.
Das kommende Woche von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden soll.
Das wird nicht auf den Weg gebracht. Einen entscheidenden Punkt nennen, denn die EEG-Novelle ist abhängig von der Zustimmung der Beihilfeprüfung der Europäischen Kommission, weil in Deutschland der Fehler gemacht wurde, die EEG-Umlage abzuschaffen und sie aus Steuern zu finanzieren. Hätten wir nicht diese Abhängigkeit, dann könnten wir mit dem Beschluss fassen, im Deutschen Bundestag vielleicht im Mai, dann sofort die Geschwindigkeitserhöhung schaffen. Aber so wird die Prüfung der EU-Kommission bis zum Ende des Jahres dauern und inzwischen bleibt die Gesetzgebung so, wie sie unter den restriktiven Maßnahmen unter der Merkel-Regierung organisiert wurde. Das kann es nicht sein. Das ist nicht Beschleunigen dessen, was wir brauchen. Wir brauchen aber auf der anderen Seite nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren, die werden es in diesem Jahr nicht schaffen. Das Erdöl, das Erdgas, die Kohle und aus Russland in Bezug abzuschaffen. Das ist klar. Aber wir haben eine ganze Menge von Sofortmaßnahmen auf den Weg zu bringen und können dies auch, die gegebenenfalls sogar auf Akzeptanz der Gesellschaft führen, wenn wir starke Energieeinsparmaßnahmen bringen. Wir haben eine Gesellschaft, die hohe Verschwendung im Energiebereich macht. Diese Verschwendung erstmal zu kappen, anzuschauen, wo können wir denn Möglichkeiten finden? Und da werden wir eine ganze Menge fündig werden. Mediziner sagen uns, die beste Raumtemperatur auch für die Gesundheit ist 18 Grad Celsius. Im Durchschnitt liegen wir bei 22 Grad Celsius. Das ist ein erheblicher Posten, wenn wir beispielsweise Raumtemperaturen senken. Wir müssen nicht unbedingt viele Urlaubsfahrten und Sonntagsfahrten mit dem Auto oder mit dem Flugzeug in den Urlaub machen. Da könnten wir verzichten. Ich halte das für sinnvoller, einen solchen Verzicht zu machen, als auf Arbeitsplätze in der chemischen Industrie zu verzichten. Das sollte nicht der Vorrang sein, aber die Menschen eben zu motivieren, jetzt um weitere Kriegstoten helfen zu vermeiden, den Krieg schnell zu beenden, könnten wir doch auch auf die Akzeptanz der Gesellschaft stoßen, dass sie stärker auch mit Energiesparmaßnahmen zusammenkommt. Wir wollen das in den nächsten Wochen durchrechnen und werden auch einen Plan vorlegen, ähnlich wie Herr Bachmann. Und ich glaube, und wir sehen schon etwas im Mix dieser Maßnahmen, extrem schneller Ausbau Erneuerbare in diesem Jahr plus solche Energiesparmaßnahmen, wie es noch andere gibt als die, die ich genannt habe, werden wir einen Sofortboykott aller Energiebeziehungen aus Russland hinbekommen. Und das wird notwendig sein und das wird gleichzeitig auch ein Aufschwung für die Wirtschaft sein, denn an vielen Stellen wird es da neue Produktionsbedingungen benötigen und die Wirtschaft richtig unterstützen.
ohne russische Energie, wie kann Deutschland wirtschaften? Das diskutieren wir heute Abend, aufgezeichnet am Nachmittag, mit Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group, gerade gehört, mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, dem Ökonom Rüdiger Bachmann und vom Verband der chemischen Industrie Jörg Rothemel. Ich würde direkt an Sie die Frage weitergeben. Herr Fell hat jetzt gerade ein paar Dinge aufgezählt, wie wir Energie sparen können. Herr Bachmann hat schon gesagt, es muss da auch Marktanreize geben. Welchen Beitrag kann denn die Industrie da kurzfristig tatsächlich auch leisten? Sie haben da ja auch schon von Substituten gesprochen.
Also in der Tat, eine Ära der Marktanreize werden wir jetzt sowieso durchlaufen müssen, wo es entsprechende Anreize gibt über den Preis für Gas. Ja, was ja eigentlich in dem System auch schon vorgesehen ist, dass wir jetzt im Prinzip durch entsprechende Angebote, wer verzichtet freiwillig auf Gas und kriegt dafür natürlich eine entsprechende Entschädigung, werden wir den Gasverbrauch auch nach unten drücken und in der Tat die Situation entlasten. Was jetzt die aktiven Möglichkeiten der Substitution anbetrifft, sind die nun mal in der chemischen Industrie relativ gering. Also ich hatte gerade aktuell eine Umfrage gemacht bei meinem Unternehmen, komme am Ende auf einen niedrigen einstelligen Prozentbereich der Einsparmöglichkeiten, indem man halt andere Energieeinsatzmöglichkeiten dann nutzt, ob das jetzt Strom ist, ob das jetzt Kohle ist, ob das jetzt Öl ist oder was auch immer man noch als Ersatz da stehen hat. Untere Prozentbereiche heißt 1, 2, 3 Terawattstunden. Das sind also gerade auch wenige Prozent des Gesamtgasverbrauchs, den wir haben. Gaseinsparmöglichkeiten an anderen Stellen mag ich nicht zu beurteilen. Ich frage mich halt, wie man in der Tat im Prinzip in den Haushalten oder die Haushalte dazu animieren könnte, zwingen könnte, tatsächlich die entsprechenden Raumtemperaturen um 2, 3, 4 Grad zu erniedrigen. Wer soll das im Prinzip am Ende administrieren, durchführen und kontrollieren? Das geht so ohne weiteres nicht. Also insofern
über den Preis.
Über den Preis, genau, über den Preis. Aber das wird ohnehin stattfinden, Herr Fell. Ja, und Herr Bachmann, das wird ohnehin stattfinden, weil wir ja sowieso, wenn es denn tatsächlich jetzt zu einem entsprechenden Lieferstopp kommen sollte, egal aus welcher Richtung jetzt, ob wir jetzt Embargo machen oder ob die Russen im Prinzip den Hahn zudrehen, werden wir ja durchaus weiter explodierende Gaspreise erleben. Und auch das wird seine Wirksamkeit im Markt zeigen, weil alleine schon aufgrund der hohen Preise etliche Produktionen sich nicht mehr lohnen werden und im Prinzip eingestellt werden. Das haben wir ja schon im letzten Jahr beobachtet. Ein nicht unerheblicher Teil unserer Ammoniakproduktion ist zurückgegangen in der chemischen Industrie, weil einfach die Gaspreise schon zu hoch waren. Ja, und das wird sich im Prinzip fortpflanzen. Also da werden wir, ohne dass wir in physische Versorgungsprobleme kommen, werden wir schon deutliche Rückgänge sehen, weil einem im Prinzip diese hohen Gaspreise in den Produktionen gar nicht mehr verträglich sind und auch gar nicht mehr weitergegeben werden können.
Frau Schnitzer, jetzt reden wir immer darüber, über ein Totalembargo oder dass Russland den Hahn zudreht. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das vielleicht für 1, 2, 3 Monate. Es gibt auch die Idee eines Einfuhrzolls auf russische Energie oder dass man auch so eine Art Treuhandkonto, wie man das bei den Iran-Sanktionen damals gemacht hat, einrichtet. Das sind so Gedanken, die noch nicht so umfassend diskutiert werden. Wären das nicht auch Möglichkeiten, weil dann hat man nicht dieses Totalembargo, was da vielleicht im Raum steht und für die eine oder andere Verwerfung sorgt, sondern kann man nicht für 1, 2 Monate sagen, wir verzichten mal drauf und haben damit eben auch was in der Hand gegenüber Russland in diesem Ukraine-Krieg?
Die Frage ist tatsächlich, was wir erwarten, was so etwas bewirkt. Und das ist eine Frage, die natürlich überhaupt bei allen Embargo-Diskussionen gestellt werden müssen. Wie denken wir, wird Putin reagieren, wenn es ein Embargo gibt? Wieso erwarten wir, dass das den Krieg schnell beenden wird? Denn das ist ja genau die Argumentation. Wir müssen das sofort machen, damit der Krieg schnell beendet wird. Das sehe ich mich als Ökonomin nicht in der Lage, das zu beurteilen. Das müssen Militärstrategen, Politologen, Leute, die sein Umfeld kennen, die müssen beurteilen können, fehlt es ihm dann wirklich an Ressourcen, um den Krieg zu führen? Das sehe ich überhaupt nicht, aber da können wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Wird das Unmut in der Bevölkerung geben? Werden die Leute in seiner Umgebung sich gegen ihn auflehnen? All das sehe ich tatsächlich bisher nicht. Aber wie gesagt, da mögen die Experten etwas dazu sagen, die aber, glaube ich, nicht hier gerade in der Runde sind.
Heute bleiben wir ein bisschen ökonomischer, genau.
Genau. Und die Frage ist, würde Putin überhaupt Rücksicht darauf nehmen? Also wir sehen ja in seinem bisherigen Agieren, dass er sehr viele Dinge getan hat, die für sein Volk tatsächlich massiv schädigend sind und offensichtlich also diese ökonomischen Gedanken bei ihm nicht leitend sind, wenn es darum geht, wie sein Handeln, wie sein militärisches Handeln aussieht. Also deswegen muss man einfach sich immer fragen, was bringt ein Embargo überhaupt? Aber was tatsächlich fatal wäre, wäre jetzt 2 Monate ein Embargo zu haben und es tut sich nichts, die Situation ändert sich nicht und wir haben dann ein Problem, müssen im Winter sagen, okay, wir schaffen es nicht und müssen dann wieder nach dem Öl, nach dem Gas, nach der Kohle fragen. Das wäre, glaube ich, ganz fatal. Insofern ist das wirklich eine strategische Überlegung, die letztlich auf politischer Leitungsebene entschieden werden muss. Und da würde ich denken, sind wir alle gut beraten, wenn wir da etwas zurückhaltend sind. Denn die ganzen Implikationen, gerade die politischen, ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, das zu überschauen.
Herr Bachmann, jetzt hatte der ja.
Es ist in der Tat nicht abzusehen, wie Putin reagieren okay. wird. Aber eines ist klar, wenn wir uns weiter verhalten wie in den letzten Jahrzehnten, dass wir immer weiter auf russische Energie angewiesen sind, dann wird sich auch in dieser Denkweise, wie Präsident Putin sich selbst verhält, nichts ändern. Ich sagte vorhin schon, er wird das erste Mal irritiert sein, richtig irritiert sein, denn er glaubt, dass wir im Westen bitter angewiesen sind auf seine russischen Energielieferungen. Aha. Und wir haben ja bisher auch alles getan, dass das so ist. Und er wird irritiert sein und wird neu nachdenken müssen und vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen kommen, die wir jetzt gar nicht kennen. Positiv oder auch negativ, das kann niemand vorhersagen. Da bin ich bei Ihnen, Frau Schnitzer. Aber es muss endlich mal einen Ausbruch geben aus diesem dauerhaften, wir sind von Russland abhängig
aber
und
Herr
tun
Fell,
alles, dass wir das weiter
aber
bleiben.
Herr Fell, das passiert ja. Das hat ja Deutschland auch die EU ja angekündigt, Frau Schnitzer.
Nein,
gerne.
Das passiert nicht. Nein, das passiert nicht. Die Bundesregierung hat gesagt, wir werden die Energielieferungen aus Russland nicht boykottieren.
Nein, aber auf mittelfristige Sicht. Aber Frau Schnitzer, Sie gerne.
Genau, darf ich das gerade noch mal kurz kommentieren? Herr Fell, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bin ganz bei Ihnen, dass wir diese Abhängigkeit beenden müssen. Und das ist übrigens genau das Fazit jetzt unseres Konjunkturupdates heute gewesen, das wir veröffentlicht haben. Wir haben uns genau angeguckt, was für Kosten hätte es, indem wir die verschiedenen Studien verglichen haben, die abgewogen haben, auch kommentiert haben. Und wir haben am Ende das einvernehmliche Fazit gezogen, wir müssen die Abhängigkeit beenden. So schnell wie möglich, damit wir nicht erpressbar sind. Aber wissend, dass das auch seine Zeit kostet. Das heißt, jetzt müssen jetzt alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt werden. Genauso argumentieren wir, um neue Lieferanten zu finden, um Energiesparmaßnahmen in die Wege zu leiten. All solche Dinge, aber wissend, dass das seine Zeit braucht. Nur jetzt muss es
also
in die Wege
geleitet
werden.
Wenn ich da einhaken darf. Neue Lieferanten, was ist das? Katar, die mit unseren Energieeinnahmen dann den islamistischen Terror finanzieren, ist für mich keine Alternative. Saudi-Arabien, die den Jemenkrieg mit unseren Erdöleinnahmen und unseren Erdölkäufen finanzieren, ist auch keine Alternative. Wir haben fast überall Lieferländer, nicht überall, nicht Norwegen, nicht USA, aber sehr, sehr viele Lieferländer, die eben eigentlich autokratisch sind und in die wir nun in höhere Abhängigkeiten dort hineingehen. Das kann es ja wohl nicht sein, den Fehler der Vergangenheit weiter aufrecht zu machen. Deswegen bin ich strikt dagegen, dass wir dies in den Vordergrund rücken, sondern endlich mal, ich will ein Beispiel nennen, wie wir
ganz
beim
kurz, Herr Fell, bitte.
Schnell etwas machen können. Ja. Wenn wir endlich die Biogasanlagen, die zum größten Teil in der Grundlast 8000 Jahresstunden arbeiten, was unsinnig ist, denn die brauchen wir, um die Erdgaskraftwerke abzuschalten, die hochflexibel eben dann, wenn Sonne und Wind zu schwach sind, den Strom liefern. Wenn wir die Biogasanlagen in diesem Sommer nachrüsten und umrüsten und genau in diese Dunkelflautenzeiten hineinsteuern, dann können wir einen ungeheuren Rutsch machen mit der Erdgasvermeidung, der in die Stromerzeugung fließt. Und dann haben wir Erdgas mehr auch für die Chemieproduktion wieder übrig. Wir müssen in solchen Mustern mehr denken und viel mehr herauskristallisieren, was da für Chancen drinnen sind. Wir können wesentlich mehr machen, wenn wir das anders organisieren, als statt wir wieder Katar anfahren und von dort etwas holen wollen.
Frau Schnitzer und dann Herr Bachmann gerne.
Ich fürchte, man kann einfach nicht alles auf einmal haben. Man kann nicht sagen, wir wollen es nicht von Russland, wir wollen es aber auch nicht von Katar, aber wir wollen alles jetzt gleich. Also diese Alternativen, über die Sie sprechen, Herr Rothammel wird uns wahrscheinlich gleich erklären, inwiefern das wirklich Alternativen sind. Die kann man anstreben, aber die haben wir nicht sofort. Und wenn wir jetzt sofort uns unabhängig machen wollen, dann wird man in den sauren Apfel beißen müssen und auch mit Lieferanten reden, die wir gestern mit der Zange nicht angefasst hätten. Also an der Stelle muss man einfach sagen, es gibt hier Realitäten, mit denen man umgehen muss. Und da wird das eine oder andere nicht so schön sein. Aber wenn wir wirklich uns schnell unabhängig machen wollen von diesem speziellen Land, das ja offensichtlich uns als NATO möglicherweise auch bedroht, wenn je nachdem, wie das in der Ukraine ausgeht, dann müssen wir auch solche Entscheidungen treffen, auch wenn sie uns nicht gefallen. Aber da können wir uns die Welt nicht schöner reden, als sie ist.
Herr Rothammer, Sie können ja gleich nochmal auf die Alternativen eingehen. Und aber erstmal Herr Bachmann, genau.
Ja, da bin ich absolut bei Frau Schnitzer. Da kann man sich die Welt nicht schöner machen, als sie ist. Zumal auch übrigens, das sage ich als Amerikaner, auch die USA in ein paar Jahren wieder in ein politisches System enden kann, das Europa nicht so gefallen wird. Da muss man tatsächlich einen sauren Apfel beißen als Brückentechnologie. Und ich glaube schon, dass Putin und Russland nochmal eine andere Qualität hat bei allen Schrecklichkeiten des katarischen Regimes oder auch eine autokratisch oder zunehmend autokratisch werdenden USA. Das ist der erste Punkt. Also da bin ich bei Frau Schnitzer. Wir werden dieses Gas als Brückentechnologie brauchen. Zweitens möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass, weil Frau Schnitzer den heutigen Bericht angesprochen hat, auch da, das ist übrigens ein sehr schöner Bericht, der sehr gut sozusagen den Stand der aktuellen Literatur, die Studien, die ja auch gestern noch rausgekommen ist, sind entsprechend würdigt. Und auch dieser Bericht kommt nicht zu einem Ergebnis, dass es eine Katastrophe oder dass die deutsche Volkswirtschaft zusammenbrechen würde. Zweiter Punkt. Der dritte Punkt, ich stimme Frau Schnitzer insofern zu, dass wir natürlich nicht seriös sicher vorhersagen können, was in Russland oder auf dem Schlachtfeld in der Ukraine passieren würde, wenn wir jetzt ein Embargo machen. Ein Embargo, das wir möglicherweise auch gar nicht durchhalten können. Vielleicht ist es sogar eine Strategie, auch mal ein bisschen zu zocken und zu spielen. Genau das hat nämlich Putin gemacht, wenn man es nämlich genau ansieht. Und heute musste er ja zurückrudern.
Sie meinen die Rubelzahlung.
Genau, die Rubelzahlung, wie wir Ökonomen das nennen, das Game of Chicken. Also da sind zwei Autos, die aufeinander zurasen und wer zuerst sozusagen abweicht, hat verloren. Dass Putin mit uns spielen wollte, das hat er zunächst mal jetzt erstmal verloren und hat damit schon, das ist eine ökonomische Analyse, da würde ich Frau Schnitzer durchaus widersprechen, da hat er jetzt schon geoffenbart, dass er diese Devisen, die wir ihm geben, sehr wohl brauchen. Denn es war auch vorher absurd, übrigens anzunehmen, dass Putin uns diese ganze Energie geben würde für ihn wertlose Devisen. Offensichtlich sind sie nicht für ihn wertlos. Und Putin hat, das war ein Spielertrick von ihm, er hat eigentlich einen Moment der Schwäche ausgenutzt. So machen das gute Pokerspieler, denn die Schwäche ist, dass nur 80% der Deviseneinnahmen von Russland konvertiert werden mussten. 20% konnten die Oligarchen noch abzwacken. Die sind vermutlich auf irgendwelchen Offshore-Konten gelandet. Die standen Putin nicht zur Verfügung und er wollte quasi das umgehen, indem er uns sozusagen den Umtausch vornehmen lässt, um 100% an die Devisen zu kommen. Das haben die Europäer zu Recht völlig abgelehnt. Und jetzt ist völlig klar, dass Putin zurückgerudert ist. Und das zeigt eindeutig, dass er diese Devisen jetzt braucht, um bestimmte Dinge im Ausland zu kaufen. Und wenn man sich, der letzte Punkt, den ich machen möchte, das ist völlig richtig, man muss sich die Militärexperten anhören, aber das hat Verbindung zu politökonomischer Analyse. Und wenn man da zum Beispiel mit einem renommierten, ich habe jetzt den Namen vergessen, in Amerika Strategen spricht oder wenn man dem folgt auf sozialen Medien, der macht folgendes Argument. Es sind nicht die Oligarchen, die Putin stürzen werden, es ist auch nicht das Volk, das Putin stürzen wird, aber das Problem ist, das riesige Reich Russland, ja, das ist sehr dezentral und bei Knappheiten passiert, ist, dass die Gouverneure in den Provinzen sozusagen bestimmte Produkte horten werden. Zucker zum Beispiel, weiß man inzwischen, wird massiv gehortet in diesen Provinzen, weil die genau wissen, dass sie die Versorgungsengpässe ausgleichen müssen. Das heißt, es wird vielleicht nicht notwendigerweise einen Aufstand gegen Putin direkt geben, aber gegen die darunterliegende dezentrale Regierungs- und Verwaltungsstruktur Russland, ohne die das Land und auch das Putin-Regime nicht so lange wird überleben können, vermutlich. Also da muss man sich in der Tat interdisziplinär arbeiten. Aber es ist nicht so schwarz und weiß, wie das manche derjenigen behaupten, die sagen, das hätte überhaupt keine Auswirkungen auf das Schlachtfeld.
Herr Rothermel, wir haben jetzt schon gehört, es gibt mögliche Alternativen, um Gas zu ersetzen. Sie haben auch die Substitutionsmöglichkeiten aufgezählt. Wir gehen jetzt schon langsam Richtung Ende der Sendung. Wenn Gas knapp werden sollte, was wären so die politischen Instrumente und Maßnahmen, bei denen Sie sagen, die brauchen wir? Kurzarbeit, wie kann man der Industrie da unter die Arme greifen?
Letztendlich in der Tat, wenn es dann tatsächlich auch zu entsprechenden Produktionsrückgängen in der Industrie kommen sollte und entsprechende ganze Unternehmen ihren Betrieb einstellen müssen, werden wir mit solchen Instrumenten natürlich auch arbeiten müssen. Nur wird sich da die Frage stellen, ob da das Instrument der Kurzarbeit überhaupt noch irgendwas bringt, weil das, was dann an Produktion mal verloren ist, wird so schnell auch nicht nochmal, kehrt nicht nochmal zurück, wird neu aufgebaut. Das wird natürlich dann mittelfristig aus anderen Regionen auch der Welt übernommen werden können. Was wir sicherlich dringend brauchen, ist jetzt alle möglichen Instrumente, die diesen Zeitpunkt der physischen Knappheit auch tatsächlich hinauszögert. Also letztendlich tatsächlich diese Instrumente der Ausschreibungen, wer ist bereit, Gas einzusparen. Wir müssen letztendlich auch natürlich jetzt für die mittelfristige Abdeckung unserer Energieversorgung alle Möglichkeiten nutzen, also auch alternative Gasquellen, aber auch, und da bin ich voll mit Herrn Fell überein, natürlich auch schnellstmöglichen Ausbau der erneuerbaren Energien, um da auch nochmal genügend rauszuholen. Aber da schließt sich dann der Kreis wieder mit der chemischen Industrie. Einen schnelleren und einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien benötigt auch eine ganze Menge ganz wichtiger grundlegender Chemieprodukte. Ja, und auch aus diesem Grunde ist es wichtig, sozusagen auch die Chemieproduktion irgendwo am Leben zu erhalten, um letztendlich auch genau diesen Ausbau zu bedienen. Ja? Und da hängt alles wieder miteinander zusammen. Ja?
Frau Schnitzer, machen wir nochmal einen ganz kurzen Strich drunter. Sie haben Ihre Erwartungen, Wirtschaftsprognosen nach unten korrigiert. Wir haben hier von großen Aufgaben gesprochen. Wir haben schon Sonderhaushalte in diesem Jahr für die Aufrüstung der Bundeswehr. Können wir das alles stemmen finanziell?
Es wird eine große Herausforderung. Die Lage ist einfach sehr ernst. Wir werden natürlich Schulden aufnehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir im nächsten Jahr sehen, die Krisensituation erfordert neue Hilfsmaßnahmen für die Unternehmen. Das will ich ganz schnell noch kommentieren. Aber das heißt, da wird es da wahrscheinlich auch dazu kommen, dass wir Schulden aufnehmen müssen. In dem Moment, wo das Wirtschaftswachstum runtergeht, beziehungsweise wir eine Rezession haben, haben wir natürlich auch weniger Einnahmen. Irgendwann wird man sich auch überlegen müssen, brauchen wir vielleicht eine Solidaritätsabgabe. Also all das wird wirklich viele Diskussionen erfordern. Das heißt nicht, dass unsere Wirtschaft zugrunde geht. Nein, um Gottes Willen, das hat auch, glaube ich, niemand ernsthaft behauptet. Aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass diese Krise, dieser Krieg uns ärmer macht. Und da kann man auch nicht wirklich drum rumreden. Das ist nichts, was wir uns ausgesucht haben, schon im Sinne von dieser Abhängigkeit. Herr Fell hat recht, aber jetzt ist es nun mal so. Und damit müssen wir dann umgehen. Vielleicht noch, darf ich noch einen Kommentar sagen zu Herrn
ganz zu Herrn schnell. Rothke.
Also bei den Hilfsmaßnahmen, jetzt muss man sich natürlich überlegen, das können nicht die gleichen sein wie bei Corona, weil wir eben doch massiven Strukturwandel haben werden. Das heißt, wir werden nicht einfach alle Unternehmen so erhalten wollen, wie sie sind, sondern wir müssen diesen Strukturwandel mit vor Augen haben. Und das muss auch bei der Wahl der Instrumente dann berücksichtigt werden.
Ganz, ganz kurz, Herr Felger.
Der Staat muss nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien bezahlen. Dafür brauchen wir keine Gelder vom Staat. Wir haben so viel privates Geld auf der hohen Kante liegen. Heute ist die Investition in Erneuerbare, auch in verlässliche Erneuerbare, zusammen mit Speichern und anderen, billiger als der Ausbau von Erdgas, von Erdöl, von Kohle und auch von Atomenergie. Das heißt, jeder Privatinvestor, jedes Unternehmen, das auf erneuerbare Energien umstellt, spart sich perspektivisch eine ganze Menge von Geld, wenn sie denn das Geld, das auf der hohen Kante liegt, dort hinein investieren. Das muss nicht der Staat finanzieren und deswegen wird es dann auch nicht die Schuldenkrise nach oben treiben.
Wie kann Deutschland ohne russische Energie wirtschaften? Das haben diskutiert Monika Schnitzer, Ökonomin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Rudiger Bachmann, Ökonom an der Universität Notre Dame in Indiana, Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group war bei uns und Jörg Rothermel vom Verband der chemischen Industrie. Danke an diese Runde. Mein Name ist Sina Fröhlich und ich sage Tschüss.